Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ist es nicht schön, wenn man so einen Chor hat, der uns die Lieder mitsingt oder vorträgt, die wir eines Tages selbst singen? So ist das ja, ne? Das sind die aus dem neuen Liederbuch, die Lieder. Unter anderem. Und dann wünsche ich mir auch, dass wir das als Gemeinde genau so singen können. Das klang ja richtig gut. Was dein Herz begehrt, ist das Thema des Camp Meetings 2015, dass wir das allererste Mal in dieser Form so haben seit dem Jahr 2000. Das war das letzte Mal, dass unsere Vereinigung einen gesamten Vereinigungskongress hatte. Das ist das Wort von davor. Vereinigungskongress zu Hansa Camp Meeting. Und ich dachte mir, wenn der Chor schon da ist und dieses Thema aufgreift, was wir in 2 Wochen haben werden, dann ist das auch ein Thema, das zum Abendmahl passt, was dein Herz begehrt. Der Text stammt aus Psalm 37 und ist von David. Ich möchte ihn mit euch lesen, Psalm 37, die ersten 7 Verse. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie welken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. David schreibt dieses Lied in dem vollen Bewusstsein, dass die ersten oder die ganzen Worte sogar zuerst an sich selbst gerichtet sind. Ich war ja vor 2 Wochen auf der Stewa, 1 Woche, und da ist es dann auch so, da singt man Lieder, so wie man hier Lieder gesungen hat, und oft singt man Lieder nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, dass derjenige, der es geschrieben hat, das Lied ja meistens gar nicht für andere schreibt. Oft, ja, es gibt so Liebeslieder an den anderen gerichtet, sondern eigentlich die eigene Überzeugung darin verankern möchte. Das, was man glaubt, das, was man sich zusagen will. Und die Zusage, die hier beginnt, ist ja eigentlich eher wie so ein Stoppschild. Weil David beginnt mit den Worten, entrüste dich nicht über die Bösen. Und wenn er das zu sich selbst sagt, entrüste dich nicht, dann ist das erstmal ein Anhalten. In Zeiten, wo man sieht, dass es Ungerechtigkeit gibt, die Überhand nimmt, vielleicht auch in unseren Zeiten absolut nachvollziehbar, was David hier erlebt und nicht nur bei den Kleinigkeiten, angefangen von Plagiatsaffären, wo jemand seine Doktorarbeit teilweise oder fast komplett abschreibt und dann seinen Titel bzw. sein Amt verliert, bis hin zu der FIFA, wo wir da stehen und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Okay, bei der FIFA haben vielleicht einige gesagt, wussten wir schon, jetzt kommt's endlich ans Licht. Aber man kann sich ja hineinsteigern in diese Wut, in diese Entrüstung. Und David sagt, entrüste dich nicht über die Bösen. Hast du noch die Kontrolle deiner Emotionen? Oder lässt du sie einfach gewähren, Überhand über dich nehmen und kannst gar nicht mehr genießen, das Gute sehen, den Fokus nur noch auf das Schlechte haben. Und er sagt weiter, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Neid? Jetzt auch noch Neid? Ja, vielleicht Neid über das, was sie haben. Und dann auch noch, dass sie es zu Unrecht haben, aus unserer Sicht vielleicht. Aber vielleicht schwingt er doch ein bisschen so etwas mit wie, ich hätte das auch gerne, aber das geht ja nicht. Dann müsste ich entweder korrupt werden und die Frage ist ja schon, ob der Satz so stimmig ist. Weil David hinterfragt hier eine Sache, die jeden Menschen betrifft. Ich glaube, dass er nicht nur ein Stoppschild setzt, um seinen Zorn zu bremsen, sondern sich auch zu hinterfragen, ob seine Motive und sein Vergleichen koscher sind. Ob seine Motive nicht ähnlich sind wie von denen, die er da gerade beschuldigt. Von denen, wo er meint, die sind ungerecht und ich bin besser. Und so geht's doch rucki zucki. Da fälscht jemand seine Doktorarbeit und andere stellen sich hin und sagen, sie sind besser. In der 11. Klasse musste ich eine Facharbeit schreiben. Wir waren der erste Jahrgang, der sowas machen musste, so nach universitärem Standard. Und das habe ich im Fach Deutsch gemacht, weil ich dachte, da bin ich so schlecht, ich muss das irgendwie ausgleichen, also schreibe ich da meine Facharbeit. Sascha, mit wie alt war man da? 17 Jahren. Da konnte man Quellen zusammensuchen und manche habe ich angegeben und manche eben nicht. Weil ich mir dachte, das ist viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert, das Ganze da alles immer so hinzustellen, als wenn es von anderen wäre. Da wusste ich noch nicht, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das einfach mit Anführungszeichen hinmacht und dann ist es gegessen. Habe ich sein gelassen. Irgendwann kam meine Lehrerin zu mir und meinte, Sascha, wir müssen mal miteinander reden. Hat mich dann ins Büro geholt und meinte, das ist mir jetzt ganz unangenehm, aber du hast abgeschrieben und das ist das erste Mal, dass wir jetzt sowas haben und ich habe das jetzt schon dem Kultusministerium in Detmold geschickt, wie ich jetzt damit umgehen soll, ob du komplett durchgefallen bist oder nur die Teile, die du abgeschrieben hast und die ging so schnell weiter, ich war jetzt nur dabei zu sagen, oh, das war's dann. Da, wo ich besser wollte in dem Fach, kriege ich auch noch eine 6 rein. Schön. Nachher ist es dann so gelaufen, dass ich nur eine 4 bekommen habe und nur die Teile als 6 bewertet worden, die abgeschrieben worden waren. Und habe so gemerkt, im Nachhinein, ein paar Jahre später als Student, wo diese ganzen Plagiatsaffären kommen, ich war ziemlich schnell mit meinem Urteil und war selber einer derjenigen, der abgeschrieben hat. Jetzt würden vielleicht viele sagen, ja, du warst noch Schüler, du warst noch nicht volljährig, du weißt noch nicht, was du da getan hast, das waren kleine Kindheitsfehler. Aber haben wir nicht alle diese Momente in unserem Leben, wo wir vor der Wahl stehen, zu schauen, wie wir handeln? Oder ob wir es gut reden, Grauzonen uns so zurechtreden und sagen, ja, das ist ja noch halbwegs im grünen Bereich. Und David beginnt dieses Lied damit zu sagen, jetzt werf mal nicht den Finger auf die anderen, sondern schau erstmal auf dich. Und halt erstmal an, entrüste dich nicht. Leg den Zorn erstmal beiseite. Und die Begründung ist dann ganz einfach. Er sagt, du, das, was da passieren wird, mit denen klärt sich von alleine. Da steht noch nicht, ob das gerecht sein wird oder ungerecht, aber da steht einfach nur, sie werden wie das Gras verdorren. Das klärt sich. Du wirst genauso wie das Gras verdorren, David. Es wird alles ein Ende haben. Aber da bleibt der Psalm nicht stehen. Er sagt, und jetzt kommt der Ausblick, im Deutschen ist es man normalerweise ja gewohnt, dass man mit dem Positiven anfängt und dann darf man auch Kritik üben. David macht es umgekehrt, er macht jetzt erstmal so das Stoppschild und dann kommt der positive Ausblick. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe in dem Land und nähre dich redlich. Tu Gutes. Das singt er sich hier zu. Er hält es fest, weil er sich daran erinnern will, zu sagen, egal mit welchen Methoden oder mit welchen Arten und Weisen andere leben und dienen und ihre Arbeit tun, ich möchte das Gute wählen. Und ich möchte vor allem im Lande des Herrn bleiben. Da bleiben, nicht wegrennen. Frust führt manchmal dazu, dass wir gehen. Dass wir den Rücken zuwenden zu denen, wo wir meinen, die haben uns enttäuscht, die sind nicht so, wie sie sein sollten. Und David wendet hier nicht den Rücken Gott zu. Damit sagt er auf der anderen Seite, dass Gott eigentlich Verantwortung hat für diese Ungerechtigkeit, die da passiert. Sagt, eigentlich müsste er doch Recht schaffen. Das, was ich hier sehe, das ist ungerecht. Das sind die Menschen, die böse Absichten haben und auch noch böse Motive und auch noch böse handeln, denen geht's auch noch gut. Die werden auch noch gesegnet. Bei ihm entwickelt sich Frust und Neid. Dann kommt das Stoppschild und er sagt, es soll nicht dazu führen, dass ich meinem Gott den Rücken zukehre. Nicht der Gemeinde, nicht meinen Geschwistern. Vielleicht haben wir das ja auch, dass wir manchmal meinen, es ist nicht so, wie es sein sollte. Und wenn dann noch was gemacht wird, dann vielleicht nicht so, wie man das möchte. Und dann kommen ja dieser ganzen, das Bildzeitungschristentum nenne ich das immer, dann werden einfach Thesen auf den Tisch, Beschuldigungen auf den Tisch gelegt, die oft nicht Gehalt haben, nicht Inhalt. Manche treiben hier Rechtsspruch und David sagt, nein, ich drehe meinen Rücken nicht zu Gott, er hat das in der Hand und wenn einer Recht spricht, dann er. Und jetzt kommt der Text, der die Überschrift des Camp-Meetings ist oder die einzelnen Worte. Befiehl dem Herrn, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, hab Freude an deinem Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Als Christ geht es nicht einfach um die komplette Selbstaufgabe. Dass man selbst keine Gefühle mehr hat. Jeder von uns hat Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Und manche trauen sich nicht, die zu Gott zu bringen. Oder eher in der Richtung, Gott sagt mir, was ich für dich tun soll. Das ist hier ganz spannend in der Bibel, weil die Bibel schreibt, dass es beides gibt. Es gibt diesen Punkt, dass Gott uns sagen soll, was er sich von uns wünscht. Aber es gibt auch eben diese Stellen, dass Gott, unser Vater, von uns hören möchte, was hier drin bei uns persönlich passiert. Wonach du dich sehnst, was deine Träume sind, dein Verlangen, deine Begierden. All das möchte er wissen. Und er möchte es nicht nur wissen, er wird es dir geben. Gott verheißt dir, deine Sehnsüchte zu stillen, deine Wünsche ernst zu nehmen und zu erfüllen. Beim Abendmahl geht es doch genau darum, dass wir merken, dass unser Gott einer ist, der nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern der auferstanden ist und vor allem einer, der mit uns am Tisch saß und gesagt hat, er macht das für uns. In erster Linie macht er das für uns. Er gibt uns etwas. Leben in Fülle, wie es die Bibel beschreibt, das möchte er uns geben. Und Leben in Fülle bedeutet nicht, dass er uns einfach ein Leben aufbürdet, was nicht euers ist. Jetzt mögen manche entgegenhalten, Sascha, das ist aber sehr individualistisch gesehen und egoistisch und sehr ich-zentriert. Und das ist das Schöne an der Bibel, dass es diesen Dualismus, dass es nicht das Entweder-Oder gibt, sondern das sowohl als auch. Ja, Gott möchte deine Sehnsüchte stillen. Er möchte sie wissen. Du sollst die Offenheit haben, mit deinem Vater über all das reden zu können, weil es jemand ist, der alles für dich gibt. Und der sagt sogar in Vers 5, sagt David, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Da steht nicht, rede mit Gott und er sagt dir seinen Weg für dich. Da steht, befiehl dem Herrn deine Wege. Sag Gott, was dein Weg ist. Vertrau deinem Gott deine Wege an. Gott ist ein Gott, der deine Verantwortung, die du für dein Leben hast, der sie dir nicht nimmt. Niemals, in keinem Fall. In einer Partnerschaft geht es nicht darum, dass einer führt und der andere folgt. In einer Partnerschaft geht es darum, dass beide zusammenkommen und einen gemeinsamen Weg gehen. Und deswegen diese Dualität, dass Gott von dir wissen möchte, wohin du gehen willst und er natürlich auch seine Ziele hat, aber er das mit dir gemeinsam tun möchte. Das ist für mich ein Gott, dem ich mich komplett anvertrauen kann. Und so oft merke ich, dass in meinen Gebeten es anders ist. Da möchte ich nur hören, Gott, was hast du mir zu sagen? Wo soll ich hingehen? Und wir warten alle auf die Erhörung unserer Gebete, auf Antworten, auf Fragen, die wir haben. Aber ganz selten bete ich so, dass ich ihm einfach vorlege und sage, da will ich hin. Das möchte ich dir anvertrauen. Komm mit. Ich frage mich, haben wir diesen Mut nicht oder meinen wir, es wäre anmaßend? Ist das in unserem Bild von Gott so, dass wir das Gefühl haben, es ist nicht unser Hoheitsgebiet, dass man als Christ das nicht darf? Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich das so oft mache, aber ich merke eins, dass ich das ändern möchte. Dass ich mehr den Mut haben möchte, Gott einzubeziehen. Und ich verstehe auch immer mehr, wenn im Neuen Testament steht, wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Das steht da nicht einfach nur als Floskel, als Redewendung. Es steht da wirklich als vollmächtiger Weg einer Gemeinde, die eine Entscheidung getroffen hat und sich im vollen Bewusstsein darüber ist, dass Gott dabei war, dass er das gesegnet hat, dass er da mitgeht. Dass Gott einer ist, der auch Türen verschließen könnte, wenn wir gegen die Wand laufen oder uns Impulse gibt, aufeinander zu hören und gemeinsam nach einem Weg zu suchen. Also ihr merkt, dass David hier ein Thema aufmacht, das sowohl ganz individuell für die persönliche Beziehung mit Gott zu tun hat, als auch mit der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, in Prozessen von Veränderung. Befiehl ihm deine Wege. Und, Vers 6 beginnt mit und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Die Sorgen, die wir so haben, dass wir zu kurz kommen, dass es vielleicht nicht so wird, wie wir es uns wünschen, dass unsere Sehnsüchte und Träume vielleicht nicht in Erfüllung gehen, da sagt Gott, wenn du dich mir anvertraust, dann wird es wie das Licht, deine Gerechtigkeit wie das Licht aufgehen. Und dein Recht wie der Mittag, der kommt heute, so oder so, in Deutschland um 12 Uhr. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst dich einschließen, du kannst einen Mittagsschlaf machen, die Rollladen runter, es ist Mittag. Und Gott benutzt dieses Bild und sagt, alle äußeren Umstände können es nicht aufhalten. Gott möchte dir damit sagen, er will deine Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Er will sie dir bringen. Kann es sein, dass wir sie manchmal nicht annehmen wollen? Dass wir sie uns zwar wünschen, aber sie vielleicht gar nicht wollen? Kann das sein, dass wir vielleicht meinen, wie bei so einem ganz überteuerten Geschenk, das kann ich jetzt nicht annehmen. Also eigentlich wünsche ich mir das, aber ich kann es jetzt nicht annehmen. Das kann ja jetzt nicht von dir sein. Eigentlich müsste ich jetzt was tun. Und schon sind wir bei der Fußwaschung. Jesus kommt zu Petrus und sagt, lass mich deine Füße waschen. Und Petrus sagt, nein, wenn hier jemand einwäscht, die Füße, dann ich deine. Und Jesus sagt, nein, ich muss das machen. Bei dir. Und Petrus, wie er so ist, ja, dann wasch mich ganz. Komplett. Wenn du es schon machen musst. Und Jesus, nein, du bist schon ganz gewaschen. Du hast dich mir doch schon hingegeben. Du hast dich doch schon für mich entschieden. Jetzt lass doch einfach mal zu, dass ich dich mit Gnade beschenke und dir vergebe. Dass ich dir vergebe, dass ich dich mit Gnade beschenke. Die Wünsche und Sehnsüchte, die hier angesprochen werden, stehen hier im Kontrast zu den Übeltätern und zu dem Bösen, zu dem Egoistischen. Hier geht es nicht darum, dass Gott einfach Wünsche uns erfüllen möchte, die auf Kosten anderer gehen. Dass er uns Wünsche erfüllen möchte, die jemand anderen wehtun werden. Es geht darum, Frieden zu schaffen und zu segnen, Gnade zu geben und zu vergeben. Ein Leben dir zu schenken, das befreit ist von allem Vergleichen, von allem Neid, was hier so beschrieben wird und offen ist, wirklich zu leben. Ohne Druck, ohne Hast, friedlich. Das will er uns geben. Und Petrus, na okay, wenn zu Ostern, mach das. Wasch mir die Füße. Und vielleicht begreift er in dem Augenblick noch nicht, warum. Und weshalb? Vielleicht begreift er nach der Kreuzigung erst, was das Leib und das und der Wein, das Blut bedeutet. Vielleicht kam das Aha-Erlebnis nach der Kreuzigung darüber, dass Jesus für dich gestorben ist, aber die Fußwaschung? Einfach nur, in Anführungszeichen nur, dass wir alle gleich sind? Dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Herr, zwischen Jude und Grieche gibt? Das ist eine Ebene, dass wir gleich sind. Die andere Ebene, dass wir lernen, Vergebung anzunehmen und Vergebung auszusprechen. Ich weiß nicht, womit ihr euch leichter tut, Vergebung anzunehmen oder Vergebung auszusprechen. Ich bin mir da bei mir gar nicht mehr sicher. Ich dachte erst, dass es bei mir so ist, dass ich es leichter annehmen kann. Ist ja leicht. Aussprechen ist immer schwer, da muss man seinen eigenen Stolz überwinden und man muss ein paar Hürden gehen. Aber annehmen, wenn man so sehr Vergebung braucht und dann vergibt der jemand, dann bin ich, glaube ich, oder glaubte ich, der Letzte, der sagt, ja gut, dann ist alles gut. Aber ich merke, dass es wie hier ist, dass Annahme der Vergebung vielleicht vom Kopf manchmal, ja, ich kann das annehmen, funktioniert. Aber in der Tat habe ich das Gefühl, dass in Beziehung ich danach trotzdem noch Unterschiede mache. Und lernen muss, es wirklich anzunehmen. Wenn mir jemand vergibt, nicht mehr zu denken, na, denkt er wirklich immer noch daran, dass ich ihn verletzt habe, dass es einen Neuanfang gibt. Und dann in Vers 7, sei stille, dem Herrn und warte auf ihn. Wie der Beginn. Entrüste dich nicht, er bremst sich. Und nachdem David das alles geschrieben hat und dieser Psalm geht noch weiter, aber ich möchte nur diesen Abschnitt nehmen, sagt er, sei stille dem Herrn. Sei stille in Anwesenheit des Herrn. Natürlich sollst du auch mal reden, mit ihm sprechen. Aber nachdem er sich das selbst vorgesungen hat, musste er sich auf seiner Zunge zergehen lassen, dass es völlig gut ist, Sehnsüchte und Wünsche zu haben, was dein Herz begehrt, und die seinem Vater vorzulegen, seinem Gott. David hatte einige Begierden. Und wir wissen alle, dass nicht alle seine Begierden koscher waren. Dass sie nicht alle gut waren. Dass manche dafür gesorgt haben, dass andere leiden mussten. Er selbst war einer, der ungerecht war. Und hier geht es nicht um die Sehnsüchte und Begierden und Wünsche, die aus diesen Motiven kommen. Und ich glaube, David wusste genau das wusste er vor seinem eigenen Spiegelbild, dass er gesehen hat, jetzt werde ich ruhig und lasse nicht meine Gefühle mich übermannen, egal ob von Wut oder was anderem. Und schaue jetzt erstmal, was mein Herz mir eigentlich sagt. David gibt an dieser Stelle Gott Einsicht in einen so intimen Bereich, wo wir manchmal einige Türen zuhalten. Aber an diesem Punkt hier ist er sich bewusst über seine Schuld und gleichzeitig über seine wahren Wünsche. Er ist sich darüber klar, dass Schuld dich niemals daran hindern kann, dass Gott trotzdem deine Wünsche erfüllen möchte. Die Vergangenheit wird nicht die Zukunft deines Lebens mit Gott bestimmen. Das sagt dir das Abendmahl. Du kannst alles ablegen. Meistens sind wir diejenigen, die festhalten, die nicht loslassen wollen. Und Gott sagt dir, du darfst ablegen und mir dein Herz neu öffnen. Sag mir, was du möchtest. Sag mir, was du willst. Geh diesen Weg nicht alleine. Sei still und warte auf ihn. Kennt ihr dieses Wort, geh, aber geh mit Gott? Sei still und warte auf ihn. Geh, aber geh mit Gott. Geh voran, erfüll dir deine Wünsche, aber geh nicht allein. Was dein Herz begehrt, das werden wir heute praktizieren. Ihr könnt heute bei diesem Abendmahl es für eure Chance nehmen, Gott all eure Sehnsüchte zu öffnen. Ganz privat. Ohne dass jemand eure Gedanken hört. Beim Einnehmen des Brotes und des Weines, des Traubensaftes. Und bei der Fußwaschung könnt ihr auch das euch ins Gedächtnis rufen, dass ihr das jetzt macht, an eurem Bruder, an eurer Schwester, weil ihr gleichzeitig einüben möchtet, zu geben, aber auch zu empfangen. Amen.